Wir wollen unsere Bibeln aufschlagen bei Philipper Kapitel 4. Wir betrachten heute zwei Verse und ich lese ab Vers 1. Vielleicht erinnert ihr euch daran, es geht darum, dass wir feststehen. Und wir betrachten heute zwei weitere Aspekte, die für das Feststehen im Glauben, das geistliche Stehen, die geistliche Stabilität von großer Bedeutung sind. Da heißt es in Kapitel 4, Vers 1, darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Vers 4 und 5, der Predigttext. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst allen Menschen, alle erfahren. Der Herr ist nahe. Soweit. Lasst uns den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir haben deine große Gnade besungen. Und Herr, das ist wirklich Grund dafür, dass wir uns freuen. Deine Gnade, die uns begleitet bis in alle Ewigkeit. Herr, hab Dank dafür, dass du auch uns heute aufforderst, uns zu freuen in dir. Und wir wollen dieser Aufforderung, diesem Befehl nachkommen. Wir wollen uns darauf besinnen, dass es nur angemessen ist, sich zu freuen, alle Zeit zu freuen und darüber hinaus auch unsere Güte allen Menschen gegenüber zum Ausdruck bringen. Du bist in der Tat nahe. Anbetung sei dir, möge es du geehrt werden. Jetzt in dieser Stunde, in dem wir reden, den ich rede und wir hören, zu deiner Verherrlichung. Amen. Nun, wir leben ein Leben, das uns nicht nur Sonnenschein bringt. Wir haben schon, gestern kam die Sonne mal durch, aber auch in einem metaphorischen Sinne ist es tatsächlich so, dass wir nicht nur eitel Sonnenschein haben im Leben. Wir gehen gerade auch in der Mittwochsbibelstunde durch den Kampf und die Kampfausrüstung des Gläubigen, die Kampfrüstung Gottes, die er den Christen zur Verfügung stellt, weil wir ohne sie nicht bestehen können in diesem bitteren Kampf, der um uns herum stattfindet und sogar in uns, ja, wenn das Fleisch gegen den Geist streitet. Es gibt in der Tat für uns große Prüfungen im Leben. Und das wollen wir in keiner Art und Weise minimalisieren. Das wollen wir nicht wegreden. Wir wollen das nicht schönreden. Das ist so. Und Gott hat sich da auch etwas bei gedacht. So war es auch in der Gemeinde in Philippi. Es war nicht so, wie das Wohlstandsevangelium es propagiert. Glaube und alles wird gut. Glaube und du wirst gesund. Glaube und dir fällt alles zu, was du willst. Nein, Glaube an Christus brachte Verfolgung, brachte Prüfungen. Diese Gemeinde war eine angefochtene, sie war eine leidgeprüfte Gemeinde, die eben denselben Kampf hatte, den sie bei Paulus gesehen und jetzt auch von ihm gehört hatte. Das lesen wir in Kapitel 1, Vers 30. Das Christsein bringt nicht nur einfache Dinge für uns. Und vielleicht hat der ein oder andere für sein Zeugnis schon manchen Spott eingefangen. Wir leben mit Rebellen um uns herum und unser Glauben zu vertreten ist oft nicht einfach. Und es kann sein, dass wir manchmal dabei sogar die rechte Perspektive verlieren, dass wir selbst entmutigt werden. Und deshalb gibt es an dieser Stelle einen wunderbaren Text, der uns daran erinnert, worauf es wirklich ankommt. Nun, wir haben gesehen, dass es wichtig ist, dass wir geistlich stabil sind. Und das ist es, was es heißt, wenn Paulus schreibt in Vers 1, dass ihr in dieser Weise fest im Herrn steht. Und das Erste, was wir gesehen haben, war, dass wir Harmonie brauchen, dass wir Einheit brauchen, dass wir Vergebung brauchen, wenn wir einer gegen den anderen etwas haben. Wir haben gesehen, dass wir diese Dinge ansprechen müssen. Und jetzt in Versen 4 und 5 kommt er dazu und zeigt, dass geistliche Stabilität sich in einzigartiger Freude und Güte zeigt. Und das ist das Thema meiner Predigt heute Morgen. Geistliche Stabilität zeigt sich in einzigartiger Freude und Güte. Und das Erste, was wir sehen, ist, ein geistlich stabiler Mensch kann sich alle Zeit freuen. Ein geistlich stabiler Mensch kann sich alle Zeit freuen. Und woher wissen wir das? Schaut euch Vers 4 an, dann habt ihr die Antwort. Dort in Vers 4 befiehlt Paulus den Philippern, sich zu freuen. Nun, merkwürdig, das als ein Befehl, wir haben das schon mal betrachtet und festgestellt, dass es tatsächlich möglich ist, auf diesen Befehl zu antworten und gehorsam zu sein. Wir haben auch gerade gesungen, lasst uns gehorsam sein. Wir wollen gehorsam sein. Wir wollen uns freuen. Und es gibt in der Schrift keine Befehle, denen wir nicht nachkommen können, denen wir nicht Folge leisten könnten. Als Christen können wir das. Wir sind ausgerüstet mit Kraft aus der Höhe. Wir haben den Geist Gottes in uns, wenn wir wahre Kinder Gottes sind. Aber bitte seht nochmals genau hin. Der Befehl ergeht tatsächlich an alle in der Gemeinde, der Befehl, sich zu freuen, und wird besonders hervorgehoben, denn Paulus wiederholt ihn sogar. Er sagt, abermals sage ich euch, freut euch. Nun, dieser wunderbare Befehl an die Geschwister offenbart mehrere Dinge. Da ist zum einen die Freude als Aufforderung, als eine einzigartige Aufforderung, denn Kinder Gottes können, wie gesagt, dem Gebot Gottes gehorsam sein. Nun, wenn wir jemanden in der Welt auffordern, sich zu freuen, dann ist das ein bisschen schwierig, weil sie haben nicht die Ressourcen, sie haben nicht die Kraft, sich tatsächlich zu freuen. Sie wissen nicht, wofür. Freude ist immer an irgendwelche Dinge gebunden. Habe ich etwas erhalten? Habe ich etwas gewonnen? Habe ich Glück gehabt? Sagen Sie. Dann kann ich mich freuen. Bin ich mit einem blauen Auge davon gekommen, als ich etwas Böses getan habe, dann kann ich mich freuen. Nicht so bei Gott. Nicht so für uns als Christen. Nun, die Freude zum anderen ist einzigartig, denn sie ist alle Zeit möglich. Ha, wunderbar. Freut euch alle Zeit. Nun, wir denken an Zeiten, wo wir uns nicht freuen. Aber hier geht es nicht um eine oberflächliche Sentimentalität. Es geht nicht um ein Reagieren auf bestimmte Umstände. Diese Freude ist einzigartig, denn sie ist unabhängig von den Umständen. Das Dritte, das wir sehen, ist, die Freude ist einzigartig, denn sie ist nur im Herrn zu erleben. Ein religiöser Mensch kann diese Freude nicht erleben. Er muss im Herrn sein. Das heißt, er muss mit Gott verbunden sein, mit unserem Herrn Jesus Christus. Nun, was bedeutet das und wie ist das möglich? Schon an einigen anderen Stellen zuvor sprach Paulus von seiner eigenen Freude. Ihr erinnert euch im Philipperbrief, da fliegt die Freude geradezu in der Luft herum. Er sagt den Philippern in Kapitel 1, Vers 4, dass er seine Fürbitte für sie mit aller Freude getan habe. Und er hatte die Zuversicht, dass er in absehbarer Zukunft wieder bei den Philippern sein werde, und zwar zu ihrer Förderung und Freude im Glauben. Das sehen wir in Kapitel 1, Vers 25. Paulus bat die Philipper auch darum, seine eigene zu vervollkommnen, und zwar durch ihre Einmütigkeit, ihre Einstellung auf eine Gesinnung. Er wollte so eine vollständige Freude haben. Nun, er hatte Freude, aber sie sollte noch vervollständigt werden durch das, wie die Kinder Gottes, die Philipper, sich verhalten würden. Er betonte aber auch, dass selbst wenn er über den priesterlichen Dienst ihres Glaubens als ein Trankopfer ausgegossen werden sollte, dass er seine Freude nicht verlieren würde. Nein, er freute sich mit ihnen zusammen. Das ist ein interessantes Wort, ein Zusammenfreuen. Philipper 2, Vers 17. Und dann kommen wir zu Kapitel 3, Vers 1 und einige von euch erinnern sich mit Sicherheit. Da heißt es, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Und das haben wir auch ausgeführt in Kapitel 3, 1, sowie in Philipper 4, 4, unserem heutigen Predigtext, geht es nicht um die Freude, die von Umständen abhängig ist. Stattdessen müssen wir uns die Wahrheiten über die Vereinigung mit Christus in Erinnerung rufen. Denn wir sollen uns in ihm, im Herrn freuen. In dieser Vereinigung mit Christus müssen wir immer wieder den wahren Grund der Freude erkennen. Und das sollten auch die Philipper. Und ihr könnt euch vorstellen, und so geht es mir und so geht es wahrscheinlich euch auch, dass wir im Kampf des Alltags oftmals vergessen, richtig zu denken. Unsere Gedanken werden fortgezogen, wir alle kennen das, und wir müssen uns neu orientieren, wir müssen uns neu besinnen. Und zwar müssen wir uns orientieren darauf und besinnen darauf, was wir in Christus haben, was wir im Herrn haben, was unsere Vereinigung mit Christus ausmacht. Und dann ändert sich auf einmal alles. Nun, das passiert aber nicht im Vorbeigehen. Ja, ich freue mich jetzt im Herrn. Und das ist nicht einfach so getan. Das braucht ein wenig Anstrengung. Und das ist es, was wir als geistlich stabile Menschen tun müssen. Wir müssen nachdenken. Erinnert euch, wir müssen denken. Wir können nicht unseren Denkapparat draußen vorlassen, außen vorlassen. Und Paulus erinnert. Er erinnert sich daran, was Gott in Christus getan hat. Das tut ein Christ. Das sehen wir auch in dem Psalm so, dass wenn betrübte Psalmisten einen Psalm aufgeschrieben haben, dann seht ihr, dass sie sich daran erinnerten, was der Herr in der Vergangenheit getan hatte. Und auf einmal änderte sich alles. Verschiedene Psalmen zeigen das ganz deutlich auf. Da kommt ein fast niedergeschlagen, fast, wir würden heute sagen, ein depressiver Christ zu Gott und er klagt ihm alles, was er zu klagen hat, und dann sagt er, aber ich habe nachgedacht. Und auf einmal ändert sich der Ton vollkommen. Psalm 13 wandelt sich Verzweiflung in einen Lobpreis. Zum Beispiel. Und so ist es auch für uns sehr wichtig. Ein geistlich stabiler Mensch sinnt über die Wahrheiten Gottes in Christus Jesus nach. Das ist das, was wir tun müssen. Wenn du freudig bist, dann tust du das auch. Sonst ist unsere Freude eine oberflächliche Freude, die wir abhängig machen von dem, was in unserem Leben passiert. Gehaltserhöhung bekommen, oh, ich freue mich, juppie, ja, wunderbar. Aber das ist nicht diese bleibende Freude, von der Paulus hier schreibt, den Philippern gegenüber. Sie sollten sich freuen im Herrn. Ein geistlich stabiler Mensch wird nicht durch physische Umstände des Lebens in wahre Freude geführt. Ein geistig stabiler Mensch wird durch die Wahrheiten der Vereinigung mit Christus, durch das In-Christus-Sein zur Freude gebracht. Ja, es stimmt, dass wir im Alten Testament schon diese Freude sehen an unserem Gott. Wir erinnern uns an Nehemia nach der Rückführung aus der Gefangenschaft, an die Verse aus dem 8. Kapitel dort, die Verse 9 und 10, da heißt es, Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das ganze Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk, dieser Tag ist Jahwe, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Dort wurde das Gesetz vorgelesen und auf einmal waren sie überführt von ihrer eigenen Sündhaftigkeit. Vers 10. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes. Trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn, an Jahwe, ist eure Stärke. Wir singen das sogar. Wir können an Jahwe uns erfreuen. Das ist wahr. Aber hier geht es darum, dass wir uns nicht nur an Jahwe erfreuen, sondern dass wir uns erfreuen in dem Herrn. Das ist diese griechische Präposition, nur diese kleine Präposition in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn. Paulus fordert die Philipper auf, sich zu freuen, und zwar aufgrund ihrer Beziehung, die sowohl Paulus als auch die Philipper besaßen. Sein Befehl zur Freude war ein Befehl zum Nachdenken. Und erinnert euch, das haben wir auch schon zu Kapitel 3,1 gesagt. Und es gibt nichts Neues. Aber auch dem Paulus war es nicht leid, Dinge zu wiederholen. Petrus war es nicht leid, Dinge zu wiederholen. Es ist wichtig, dass wir Dinge wiederholen. Besonders solche wichtigen Dinge. Die Philipper, die Gläubigen, waren in dem Herrn, in Christus. Und darüber galt es, sich Gedanken zu machen. Was bedeutet es eigentlich? Was bedeutet dieser kleine Zusatz, in dem Herrn? Paulus erinnert die Philipper inmitten einer tatsächlich schwierigen Situation für sie. Wenn sie in demselben Kampf waren, den Paulus hatte, dann waren sie unter Verfolgung. Sie hatten diesen Kampf gesehen, als Paulus bei ihnen war, als er misshandelt und geschlagen wurde, bevor sie dann nach Thessalonich gingen. Und in Thessalonicher Brief drückt er das auch aus, dass sie misshandelt worden sind in Philippi. Und es gab solche, die das nicht so gut fanden, dass das Evangelium verkündigt wurde. Und Paulus saß deshalb auch in Hausarrest. Sie litten genauso. Aber dieser kleine Satzteil in dem Herrn, oder wir lesen auch in ihm oder in Christus oder in dem Herrn, der ist so umfassend, wie er auch wertvoll ist. Lasst mich das noch einmal für euch wiederholen. Paulus spricht von dem Einssein mit dem Herrn Jesus. Gläubige sind mit ihm eins geworden. Und das wird verdeutlicht in der Einverleibung der Gläubigen in seinen Leib. Erinnert ihr euch dieses Bild, das Paulus auch bringt im Korintherbrief, dass er sagt, wir sind der Leib Jesu Christi. Und das ist der Leib Christi, wobei Christus sogar das Haupt ist. Nur einverleiben, ist nicht so ein gewöhnliches Wort, oder? Das brauchen wir nicht täglich. Aber laut Wörterbucherklärung ist das das Übernehmen, das Einbeziehen oder Aufnehmen von etwas. Zum Beispiel kann ein großes Unternehmen eine kleine Firma einverleiben, aufnehmen. Oder es kann sich auf das Aufnehmen in den eigenen Körper beziehen, zum Beispiel Essen und Trinken. Wir verleiben etwas ein in unseren Leib. Die Schrift zeigt uns, dass es sich in einem geistlichen Sinne auf die Erwählten in Christus bezieht, die in seinem Leib aufgenommen werden. Jemand, der zum Glauben kommt, der ist nicht ein von dem Leib Christi, von der Gemeinde losgelöste Person, sondern wir gehören zusammen. Das ist sehr wichtig, dass wir eins sind. Wir sind untrennbar mit ihm vereint. Und wenn wir mit ihm vereint sind, du und ich, dann sind wir auch miteinander vereint. Deshalb identifiziert sich Christus auch mit seiner Gemeinde. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wir sind als Gläubige tatsächlich zu einer neuen Heilskörperschaft zusammengefügt worden. Diese Heilskörperschaft ist die Gemeinde, der Leib Jesu Christi. Die Gemeinde besteht aus gläubig gewordenen Juden und den Gläubigen aus allen Nationen. Es ist egal. Es ist auch egal, aus welcher menschlichen Rasse man kommt. Wir sind alle eins. Es ist egal, woher du kommst, was dein Hintergrund ist. Wir sind in Christus eine Neuschöpfung, sogar Teil dieser neuen Menschheit. Wir, die wir hier sind, das sagt uns der Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 15. Und ich habe es schon mal erwähnt, ein Theologe sagte sehr richtig, dass dieses Einssein die zentrale Wahrheit der gesamten Lehre von der Errettung ist. Das Einssein, ihr Lieben, ist die zentrale Lehre, die zentrale Wahrheit der gesamten Lehre von der Errettung. Und dieser Theologe, der das sagt, der hatte wirklich recht. Nun, wo finden wir dieses Vereintsein? wir gehen zurück. Wohin? Und ihr wisst es schon, wir gehen vorzeitlich, werden wir denken. Wir sind erwählt worden in Gnade, und zwar vor Grundlegung der Welt. Wir finden diese Wahrheit bereits in der Erwählung der Gotteskinder. Nun, viele Menschen kommen damit überhaupt nicht zurecht, mit der Erwählung, das passt ihnen überhaupt nicht in den Kram. Aber wer die Bibel aufmerksam liest, der kommt daran gar nicht vorbei. Der muss diese Worte irgendwie hintricksen und drehen und irgendeine neue Interpretation finden, die nicht einer guten Hermeneutik entspricht. Und wir lesen in Epheser 1, die Verse 3 bis 4, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Seht ihr das? Das wieder in dem Herrn. In Christus hat er das getan, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Und das ist nicht nur, damit wir in den Himmel kommen, sondern damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. In Liebe gehören meiner Meinung zum nächsten Vers, aber das hat er auch in Liebe getan. Es wird sogar noch deutlicher, wenn wir zu 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 9 gehen. 2. Timotheus 1, Vers 9, sehr deutlich, dort heißt es, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes. Was ist ein Vorsatz? Dieser Vorsatz ist sein Ratschluss, sein ewiger Ratschluss, den er getroffen hat. Aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, von der wir gerade noch gesungen haben. Wir haben gerade die Gnade besungen. Wie wunderbar. Hier finden wir die Gnade. Und zwar die Gnade, die uns in Christus Jesus, wann gegeben worden ist? Vor ewigen Zeiten. Vor ewigen Zeiten. Preis den Herrn. Wann wurde uns diese Gnade zuteil? Vor ewigen Zeiten. Warum kann ich das sagen? Weil ich heute ein geretteter Mensch bin. Wer kann das nicht sagen? Ein Ungläubiger kann das nicht sagen. Er weiß es nicht. Es kann sein. Nur weil er ein, zweimal Nein gesagt hat und noch nicht gläubig ist, heißt das nicht, dass er nicht vielleicht doch auch erwählt wurde vor ewigen Zeiten. Wir wissen es nur nicht. Weil wir die Erwählten Gottes nicht mit einem A auf der Stirn herumlaufen sehen, evangelisieren wir auch jeden Menschen. Alle müssen das Evangelium hören. Wie wurde uns das als Gläubigen zuteil? In Christus Jesus. Gott, der Vater, erwählte uns schon vor Grundlegung der Welt. Keiner von uns war überhaupt da. Deshalb kann auch Errettung niemals aus Werken geschehen, weil wir noch nicht mal da waren. Wunderbar. Und das bedeutet, dass es nie einen Zeitpunkt gab, zu dem der Vater seine Erwählten getrennt von Christus sah. Sogar als du noch ungläubig war, hat er dich schon gesehen. In Christus. Weil er voraussehen kann. Wir nicht. Was für eine wunderbare Wahrheit. Also wir sehen, wir können uns freuen darüber, dass wir nicht irgendwie eine zeitliche Entscheidung unseres Herrn Jesus Christus sind, dass er gesagt hat, oh ja, den möchte ich jetzt haben, der hat sich so gut verhalten. Nein, damit hat unsere Erlösung nichts zu tun. Also sie hat nichts mit unserem Verhalten zu tun, sie hat einfach mit seiner Gnade zu tun. Und diese Gnade wurde uns zuteil vor ewigen Zeiten. Zweitens zeigt uns die Schrift, dass Gott die Erwählten als mit Christus eins gemacht hat und betrachtet, und zwar egal in welcher erlösenden Handlung des Sohnes es auch immer war, und zwar in der Verwirklichung der Errettung. So, wir machen jetzt einen kleinen Sprung von der ewigen Vergangenheit in das Leben Christi auf Erden. Jetzt wird unsere Errettung verwirklicht auf der Erde, vor 2000 Jahren. Warst du da? Nein, wir waren immer noch nicht da. Aber Christus starb dort für dich. Und alles, was er tat, alles, was er auf der Erde tat, das tat er für dich und mich, die wir glauben. Deshalb, ihr erinnert euch nochmal daran, dass Jesus kam zu Johannes und Johannes taufte ihn, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das war quasi deine Taufe, damit Christus alle Gerechtigkeit erfüllen würde. Und so war es, dass wir anwesend sind in einem geistlichen Sinn. Bitte versteht, dass wir glauben hier geistliche Wahrheiten. Ohne geistliche Wahrheiten können wir nach Hause gehen, dann sind wir nur so ein religiöser Club. Wir glauben an das, was geistlich wahr ist und in der Schrift geoffenbart worden ist. Wir sind mit Christus, die wir vorher erkannt und erwählt worden sind, mit ihm gestorben in einem geistlichen Sinn. Deine Strafe wurde am Kreuz auf Golgatha getilgt, weil Jesus starb. Und dann stand er auf und das ist deine Auferstehung. Weil er auferstanden ist und du in ihm warst, bist du mit ihm auferstanden. Und nicht nur das, du bist sogar mit aufgefahren in die Höhe. Wir sitzen zu Rechten des Thrones. Das ist unsere Heimat, von wo wir unseren Herrn Jesus Christus auch erwarten. Wir lesen in Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Okay, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Und dann im Kolosserbrief, Kapitel 1, heißt es in die Verse 13 und 14, er, das ist Gott, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Nun, jetzt gehen wir noch weiter. Wir gehen von der Verwirklichung der Errettung in Christus vor gut 2000 Jahren in die Gegenwart. Und wir alle sind irgendwo in Sünde geboren. Das ist eine Wahrheit. Wir waren tot in unseren Übertretungen und wir mussten errettet werden. Und da spricht man als Theologe davon, dass uns die Errettung zugeeignet wird. Okay, wir haben also Erwählung in der ewigen Vergangenheit. Als nächstes haben wir die Verwirklichung in Christus am Kreuz. Und jetzt kommt die Zueignung in der Gegenwart. Das heißt, es ist auch schon wieder Vergangenheit. Für einige von euch ist es schon lange her. Für andere ist es vielleicht gerade vor einem Jahr passiert oder so. Das Glaube und das Heil wurde uns zugeeignet. Warum? Aus Gnade. So wie wir aus Gnade erwählt worden sind und Jesus Christus aus Gnade am Kreuz für dich starb, so wurde auch das Heil dir zugeeignet. Nicht erworben, sondern dir gegeben. Es ist ein Geschenk, weil der Glaube ist ein Geschenk. Es ist nicht etwas, was wir uns erarbeiten. Oh, wie wunderbar es ist. Das lässt uns doch jubeln, oder nicht? Ihr Lieben, das sind die Wahrheiten, über die wir nachdenken müssen. In Römer 5, Vers 19 heißt es, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. In der Verwirklichung, nämlich als Jesus starb, und jetzt durch den Glauben, den er uns schenkt. Wir glauben nämlich an das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der Gerechte, für uns die Ungerechten starb. Und das wird uns zugerechnet. Oh, wie wunderbar. Und das wird auch im Alten Testament schon deutlich dargestellt. Wir sind in ihm. Nun, wir haben gesagt, wir sind sogar in die himmlischen Örter versetzt und wir werden dort tatsächlich auch physisch ankommen. Aber sein Leben ist unser Leben. Deshalb freut euch in dem Herrn. Sein Leben ist unser Leben. Seine Bestrafung, unsere Bestrafung, sein Tod, unser Tod, seine Auferstehung, unsere Auferstehung, seine Gerechtigkeit ist unsere Gerechtigkeit. Ha, wie wunderbar, seine Verherrlichung, und das steht noch aus, ist unsere Verherrlichung. Da kann man nur sagen, wow, die Amerikaner sagen immer wow. Ha. Obwohl er nicht einmal geboren, wir nicht einmal geboren waren, hatte Gott uns bereits gerettet. Jetzt musste die Verwirklichung der Errettung uns einfach nur zugeeignet werden. Und wie der Beschluss, der ewige Ratschluss und die Verwirklichung der Errettung in Christus geschehen, so geschieht einfach diese Zueignung. Und wenn du noch nicht an Jesus Christus glaubst, wenn du ihm noch nicht vertraust, dann kannst du nur das tun, indem du ihm glaubst. Du musst vertrauen darauf, dass was geschrieben ist, Gottes Wort ist. Und das, was er sagt, auch tun wird. Wenn du nicht glaubst, dann machst du Gott zum Lügner. Oh, das ist schlimm. Ich meine, das ist eine Sache, nur einfach an jemanden vorbeizugehen. Aber du machst Gott zum Lügner, weil er sich selbst bezeugt hat, dass er wahr ist. Wir verkündigen heute den lebendigen Gott. Wenn du ihm nicht glaubst, machst du ihn zum Lügner. Dann sagst du, wir lügen. Das ist nicht die Wahrheit, was wir sagen. Und wir, die wir hier sind, wir müssen den Wert des Einsseins mit Christus realisieren. Und diese Verbundenheit auch in der Heiligung schätzen. Das Nachdenken darüber, ihr Lieben, das erzeugt eine überwältigende, einzigartige Freude. Bist du freudlos, dann denkst du nicht genug darüber nach, was Christus wirklich bedeutet. Der Psalmist schreibt im Psalm 119, die Verse 14 bis 16, ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen. Ich will sie nicht nur einfach lesen und ich vergesse sie. Ich habe meine stille Zeit gemacht und ich bin fertig mit meiner stillen Zeit. Ich will darüber nachsinnen. Das ist eine biblisch angemessene Meditation. Okay? Wir wollen es nicht mit irgendwelchen fernöstlichen Meditationen vergleichen, sondern eine biblische Meditation ist richtiges Nachdenken über die Dinge, die Gott gesagt hat. Ich will über deine Befehle nachsinnen und über deine Pfade, auf deine Pfade will ich achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen, dein Wort vergesse ich nicht. Ihr Lieben, wie vergessen wir das Wort Gottes nicht? Wir müssen uns damit beschäftigen. Wir vergessen sehr viel. Ich muss Geschichten aus der Bibel immer wieder lesen. Und ich habe vielleicht die Bibel 40, 50 Mal gelesen, aber ich vergesse Dinge immer wieder. Ich muss immer wieder lesen, 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 lesen. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann freut man sich. Und auf einmal denkt man, oh, wie wunderbar. Und du wirst überführt von der Größe Gottes. Und für all diese wunderbaren Dinge, so wie für das Beharren im Glauben, ist Christus unsere Kraftquelle. Christus, die Quelle der Freude und Kraft. Auch in der Zukunft, in der Vollendung, spielt die Gnade in Christus eine große, nämlich eine dominante Rolle. Epheser 2, ich lese euch die Verse aus Epheser 2, die Verse 4 bis 7 vor. Wir haben also die Vergangenheit, die ewige Vergangenheit, den ewigen Ratschluss. Dort werden wir erwählt, da wird uns schon Gnade verliehen. Dann kommt die Verwirklichung vor 2000 Jahren, als Christus starb und wir in ihm waren. Dann kommt die Zueignung, das ist, wenn du zum Glauben gekommen bist, dann wird dir das Heil zugeeignet, die Errettung. Und jetzt kommt die Zukunft, die Verherrlichung, wo die Gnade des Christus eine große Rolle bis in alle Ewigkeit spielen wird. Epheser 2, die Verse 4 bis 7. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet, Vers 6, und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er, hört gut zu, das ist der Zweck, damit ist immer so ein schönes Wort, der Zweck, in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise, in Christus Jesus. Wow. Also die Gnade umfasst unser ganzes Leben, die ganze Existenz. Schon vor Grundlegung der Welt, als Christus an uns oder Gott an uns dachte, bis in alle Ewigkeit wird die Gnade an uns erwiesen werden. Und es beginnt mit der Verherrlichung. Wir werden verherrlicht. Aus Gnade werden wir erhoben. Ob wir gestorben sind, physisch gestorben sind oder leben, wir werden bei ihm sein, wenn er kommt. Nun, ihr Lieben, das ist etwas, worüber wir intensiv nachdenken dürfen und uns freuen können. Und so können wir diesem Befehl nachkommen aus Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn, in unserem Herrn zu freuen. Nachdem wir die Bedeutung und Tragweite der Vereinigung der Gläubigen mit Christus gesehen haben, ist es nur angebracht zu fragen, sind diese Dinge für uns Grund zur Freude? Und wenn du das nicht beantworten kannst mit einem klaren Ja, dann tu Buße. Dann kehr um und bekenne deine Schuld vor unserem Retter. Wir als Kinder Gottes müssen sagen, absolut, das ist der Grund der wahren Freude. Ihr Lieben, unser Leben ist so kurz. Jakobus sagt, wie ein Dampf. Es kommt und geht. Und ich habe gerade noch in der Sandkiste gespielt. Ja? Ich bin gerade zur Schule gekommen. Ist mir alles noch so präsent. Auf einmal bin ich ein alter Mann. Und es ist tatsächlich so. Wisst ihr was? Das Einzige, was uns erfüllt und Freude schenkt, ist in Christus. Alles andere sind Tröster, Vertröster. Die Freude hält viel zu kurz an. Alles andere, was du dir kaufen kannst, das veraltet. Selbst unsere Leiber veralten. Das Universum wird neu gemacht. Wir haben das gelesen. War das nicht wunderschön? Die Schriftlesung hat so wunderbar gepasst dazu. Sprach auch von der Freude. Wir werden unaussprechliche Freude, sagt Petrus. In 1. Petrus schreibt er von dieser unaussprechlichen Freude. Die werden wir erleben. Und die dürfen wir jetzt erleben. Wisst ihr, wenn wir schon wissen, was kommt und wissen, wie herrlich das alles ist, dann spricht man auch von einer Vorfreude. Wie bei uns in unserer Familie, in unserem kleinen Beamtenhaushalt zu Hause, in unserer kleinen Reihenhauswohnung. Vor Weihnachten waren wir so hippelig. Wir mussten erstmal eine Tracht Prügel kriegen, versohlen werden, damit wir ruhig werden. Also wir waren drei Jungs und ein Mädchen. Wir waren so aufgeregt in diese Vorfreude. Und ich weiß nicht, ob es bei euch auch sowas gibt, aber unser Wohnzimmer war abgeschlossen. Wir konnten immer mit so durch Schlüsselloch gucken, ob irgendwas unterm Baum lag, was für mich da war. Aber so eine Freude und so war eine, dass man so aufgeregt war. Ihr Lieben, das ist unsere Freude als Christen. Wir werden das erleben. Das kann uns niemand nehmen. Egal, wie du endest hier auf dieser Erde. Ob du verfolgt wirst, ob du getötet wirst, ob du Krebs hast oder sonst irgendwas. Das kann uns niemand nehmen. Ihr Lieben, das sind die Dinge, warum wir uns auch jetzt schon freuen können. Nun, ein geistlicher und stabiler Mensch kann sich nicht nur alle Zeit freuen, sondern ein geistig stabiler Mensch bringt seine Güte allen Menschen gegenüber zum Ausdruck. Schaut mal in Vers 5. Auch ein Befehl. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Nun, was bedeutet das? Sanftmut alle Menschen erfahren lassen. Das griechische Wort, das hier mit Sanftmut übersetzt wird, das hat ein viel weiteres Bedeutungsspektrum, als dass es dieses eine Wort wiedergeben kann. Und das sieht man auch in den verschiedenen Bibelübersetzungen. In dem Hexaplar des Neuen Testaments, bei dem 6 verschiedene Bibelübersetzungen nebeneinander abgedruckt sind, finden wir die Worte wie Freundlichkeit, Güte, Milde, Gelindigkeit und Sanftmut. Außerdem wird auch noch Nachgiebigkeit vorgeschlagen. Für dieses Wort Sanftmut, das hier in den Schlachter 2000 mit Sanftmut wiedergegeben wird. Alle Worte versuchen, das eine griechische Wort aus Vers 5 wiederzugeben. Und ich habe mich dabei für Güte entschieden. Ich möchte euch natürlich informieren, dass das auch weiter mehr als Güte bedeutet. Aber Güte kommt eine freundlich nachsichtige Einstellung gegenüber Menschen zum Ausdruck. Wenn ihr das nachschlagt, zum Beispiel im Duden, und Güte euch anschaut, kann das einmal ein Qualitätssiegel sein, aber es kann eben diese Einstellung sein, diese freundlich nachsichtige Einstellung gegenüber einer anderen Person. Und wir sollen das sein. Wir sollen gütig sein gegenüber allen Menschen. Und das ist hier der Gedanke. Paulus möchte, dass wir allen Menschen gegenüber unsere selbstlose Nachgiebigkeit ausdrücken und damit bereit sind, dem Nächsten den Vorrang einzuräumen. Andere Übersetzer haben auch dasselbe Wort deshalb mit Großherzigkeit übersetzt. Ja, diese Güte, in der unsere freundlich nachsichtige Einstellung gegenüber jedermann zum Ausdruck kommt, ist nicht etwa ein Zeichen von Schwäche. Sie ist vielmehr ein Zeichen dessen, dass Gott in dir gewirkt hat. Diese Haltung der geistlich Stabilen spricht nicht von einem Mangel an Widerstandskraft gegen böse Einflüsse. Wird dir, wenn ich sage, ich bin gütig gegenüber jemandem, der mich verfolgt? Und das ist der Kontext hier. Paulus sagt es den Philippern, dass sie gütig sein sollen gegenüber allen Menschen. Nicht nur den Leuten, die dir so sympathisch sind, sondern allen Menschen, den Verfolgern. Leute, die du eigentlich normalerweise gar nicht ausstehen kannst. Diese Güte oder Milde zeigt den Verzicht eines geistlich stabilen Menschen auf eigene Geltung. Geistlich stabiler Mensch muss nicht im Mittelpunkt allen Geschehens stehen. Die Haltung der geistlich Stabilen zeigt, dass sie sogar gewillt sind, den untersten Weg zu gehen. Ohne dabei Wahrheit zu vernachlässigen. Wir machen keinen Kompromiss und geben die Wahrheit auf. Aber ihr Lieben, selbst jemand, der euch böse gesinnt ist, dem könnt ihr Achtung schenken. Und wie soll so ein Mensch erkennen, dass es Gott gibt, wenn wir nicht Milde und Güte ihm gegenüber zum Ausdruck bringen? Und bitte schlagt mal mit mir den Titusbrief auf. Der Titusbrief bringt das auch sehr wunderbar. Da kommt dieses Wort Güte auch zum Ausdruck. Kapitel 3 im Titusbrief. Paulus schreibt dem Titus, der bestimmte Aufgaben zu erfüllen hat und auf Kreta auch Älteste einsetzen soll, gibt ihm Aufgaben und sagt ihm, er soll den Gläubigen ein paar Dinge mitteilen. Und da sagt er in 3,1, erinnere sie, dass sie den Regierenden und Obrigkeiten sich unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit, dass sie niemanden verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig. Und das ist genau dieses Wort. Indem sie alle Menschen gegenüber alle Sanftmut erwiesen. Und da steht auch, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Also nicht nur deinen Lieblingsfreunden und deinen Leuten, mit denen du Umgang hast, auf einer alltäglichen Basis, sondern auch denen, die dir nicht so freundlich gesonnen sind. Sanftmut erweisen. Nicht zurückschlagen. Und wo haben wir das gelernt? Bei unserem Herrn Jesus Christus. Er schalt nicht. Er hätte die Macht gehabt, etwas zu unternehmen. Er hätte die Kraft gehabt, die römischen Soldaten zu töten. Mit einem Wort. Wie er in Zukunft das auch tun wird. Den Mann der Gesetzlosigkeit wird er mit dem Hauch seines Mundes töten. Und er war sanftmütig. Und dann heißt es in Titus 3, Vers 3, und hier kommt die Begründung. Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Ihr Lieben, das beschreibt uns vor der Zueignung des Heils. So waren wir. Genauso haben wir gelebt. Unverständlich. Haben gelacht über, was die Christen sagen. Wir waren ungehorsam. Oh, ich habe meine Mutter oft zum Weinen gebracht, weil ich einfach ungehorsam war. Ein Rebell. Einfach ein Rebell. Seht ihr? Und meine Mutter hat nicht gesagt, ach, den lasse ich fallen. Der kann mich mal. Nein, sie hat mich geliebt. Sie hat ihre Sanftmut zum Ausdruck gebracht. Ich war der Sohn. Und ihr Lieben, so können wir Gottes Gegenwart deutlich machen. Unsere Heiligung ist das. Das ist, wenn wir uns für ihn heiligen. Und so sind, wie Christus ist. Wir sollen wie Christus sein. Und wisst ihr, was uns dabei motiviert? Schaut in den Text, in Vers 4. Was steht da noch? Der Herr ist nahe. Und was meint Paulus damit? Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich habe gedacht, Paulus schreibt das, damit wir nachdenken, was er damit meint. Der Herr ist uns immer nahe. Warum? Weil er in uns wohnt. Er hat in uns durch seinen Geist Raum genommen. Aber er wird bald kommen. Seine Parousie, seine Ankunft ist so nah, dass Jakobus schreibt, der Richter steht vor der Tür. Dass du nicht mehr sagen musst, der Herr kommt bald. Bald wäre ein falsches Wort. Er kommt durch die Tür. Du sagst nicht, wenn Olli dort durch die Tür kommt, er kommt bald. Er ist im Begriff zu kommen. Und so ist es eine Bestärkung allen Menschen gegenüber, einen unteren Weg und sanftmütig oder milde zu sein, gütig zu sein, weil du weißt, der Herr wird uns rechtfertigen, er wird bald da sein. Und selbst wenn du unterdrückt wirst als Kind Gottes, deine Freude kann dir niemand rauben, selbst wenn du belächelt wirst, der Herr wird das zeigen, zu wem du gehörst. Und genau diese Sanftmut, diese Güte, die auch der Herr Jesus Christus hatte, er hätte uns auch fallen lassen können. Er hätte uns gehen lassen können. Wir haben genug Böses getan in unserem Leben. So viel Böses, dass wir die äußerste Hölle verdient haben. Und das nicht nur, als wir noch nicht Christen waren, sondern auch als Christen. Wir haben ja nicht mal aufgehört zu sündigen. Wir haben es immer wieder nötig, uns zu reinigen. Und wenn das der Fall ist, dann sollten wir doch in der Lage sein, gütig gegenüber den Ungläubigen zu sein, oder? Denn da waren wir einst alle. Ihr Lieben, wir dürfen nicht vergessen, woher wir kommen. Wer wir eigentlich sind. Nichts verdient. Nichts, absolut gar nichts verdient. Nur die Hölle. Das haben wir verdient. Lieben, Paulus fordert die Gemeinde auf, sich stets zu freuen. Das können wir. Ihr Lieben, das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Ich habe gedacht, wir feiern heute das Mahl des Herrn. Ich habe gedacht, die Zeit ist immer sehr, sehr knapp. Finde ich persönlich, finde es sehr knapp. Man kommt oft gar nicht so richtig zum Denken. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man sich auf den Gottesdienst vorbereitet. Dass man denkt, Herr, sprich du zu mir. Dass man sich gedanklich mit ihm beschäftigt. Nicht nur, wenn man einmal in der Woche zusammenkommt, oh ja, jetzt beschäftige ich mich mit dem Herrn. Oh ja, morgen früh werde ich auch noch die Bibel lesen und dann kommt sie wieder in den Schrank. Wir müssen es lernen, über sein Wort nachzusinnen, intensiv zu meditieren. Die Worte zu bewegen. Und wisst ihr, ich habe es eigentlich nicht getan, weil ich diesen Befehl gesehen habe, sondern ich habe mal Predigten vor. Ich bereite Predigten vor. Ich fange am Montagmorgen fange ich an, weil ich am Sonntag predigen muss. Und dann muss sich der Gedanke bei mir entwickeln in meinem Kopf. Und dann lese ich und lese ich und lese ich. Und auf einmal beschäftige ich mich mit diesem Text. Und dann sehe ich, oh, das soll ja jeder Christ tun. Wir sollen alle darüber nachsinnen. Es geht ja nicht nur um die Predigt, sondern es geht darum, dass wir uns immer mit unserem Herrn beschäftigen. Und sagt, wie soll ich das machen? Ich weiß, es ist viel, viel schwieriger, wenn er einer ordentlichen, an einer Arbeit nachgeht. Ihr müsst euch Gedankenstützen machen. Ihr müsst euch Zettel hinlegen, Schilder, die euch daran erinnert, daran erinnern, dass ihr in Christus seid, dass ihr mit ihm verbunden seid. Lieben, das ist so wichtig. Und dann ist es euch eine Freude. Menschen, die euch normalerweise nicht sehr freundlich behandeln, euch wird es eine Freude sein, die Sanftmut allen Menschen kundzutun. Auch das fällt uns sehr, sehr schwierig, wenn wir nicht nachdenken. Und deshalb ist der Schlüssel, denke ich, an dieser Stelle, dass wir erkennen, dass diese Aufforderung des Apostel Paulus ein Aufruf zum Nachdenken ist. Freude, die können wir erleben, wenn wir darüber nachdenken. Diese Anweisung zur Freude kann jederzeit erfüllt werden, selbst inmitten von Konflikten, Nöten und Entbehrungen, denn sie beruht nicht auf den günstigen Umständen des Lebens, sondern auf der Verbindung mit dem Herrn. Ihr Lieben, und ich weiß es, wir gehen durch schwierige Zeiten. Einige von euch haben einen Job verloren oder eine neue Arbeitsstelle. Einige von euch haben Familienangehörige verloren, weil ihr zu Christus gekommen seid. Einige von euch haben rebellische Kinder oder ungläubige Ehepartner. All das ist wirklich nicht einfach. Aber der Herr ermutigt uns durch das Wort des Paulus an die Gemeinde in Philippi: Freut euch alle Zeit. Und er würde es nicht schreiben, wenn es nicht so wäre. Lasst uns dem Herrn danken für diese wunderbare Aufforderung und ihn bitten, dass wir dem nachkommen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du selbst uns vorgelebt hast, was es heißt, gütig zu sein. Herr, du bist gnädig und du wirst uns deine Gnade unter Beweis stellen, eine ganze Ewigkeit lang. Du wirst uns überschütten mit Dingen, die wir jetzt nicht mal erahnen können. Danke dafür, dass du uns schon vor Grundlegung der Welt an uns gedacht hast, in dem ewigen Ratschluss unserer Erwählung, dass du uns an uns gedacht hast bei der Verwirklichung unserer Erlösung am Kreuz auf Golgatha, bei deinem Leidensweg, in deinem irdischen Leben hast du Dinge getan, die ich nicht getan habe, die du für mich getan hast. Hab Dank dafür. Danke, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern dass du der Auferstandene bist. Herr, wir sind sogar mit dir begraben worden, aber auch auferstanden und versetzt in die himmlischen Örter. Herr, der Himmel, das ist unsere Heimat, das ist unser Bürgerrecht. Danke, dass wir dort registriert sind, dass unsere Namen dort verzeichnet sind und dass wir auch zu denen gehören, die im Buch des Lebens unsere Namen wiederfinden. Hab Dank dafür. Du bist treu. O Herr, wir wollen viel mehr nachdenken darüber, was du uns gegeben hast. Vergib uns unsere Oberflächlichkeit, unsere Schnelllebigkeit. Herr, wir haben uns beeinflussen lassen durch gesellschaftliche Einflüsse, wo alles schnell gehen muss. Herr, hilf, dass wir uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken, wer du bist, wer wir sind in dir, das Verbundensein. Herr, wir haben erkannt, dass wir ohne dich auch gar nichts tun können. Du bist der Weinstock, wir sind die Reben. Du bist das Haupt, wir sind die Glieder an deinem Leib. Ohne dich können wir nichts tun und wollen wir nichts tun. Und so bitten wir dich nochmals, hilf du uns, recht zu denken und uns zu freuen daran, dass du unser Erlöser geworden bist. In alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Amen.